I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In Zeiten wie diesen wird besonders deutlich, worauf wir pfeifen können und was uns wirklich wichtig ist. Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit der Hamburger Yogalehrerin Isabel Djukanovic über ihre katholische Kindheit auf dem Dorf, ihre Initiative für Hamburger Obdachlose und warum sie die Atmerei im Yoga erst nicht mochte, heute aber nicht mehr ohne kann. Isabel, jetzt, also wer bist du überhaupt? Also als erstes will ich mal wissen, wie man deinen tollen Nachnamen ausspricht.
Isabel, wer bist du überhaupt? Das frage ich mich manchmal selbst auch. Also ich bin Isabel, ich bin Yogalehrerin aus Hamburg. Mein Nachname wird Djukanovic ausgesprochen. Das ist einfach, weil meine Schwiegereltern ursprünglich aus Serbien sind.
Aus Serbien. Okay, gut. Das heißt, du bist also verheiratet. Du bist eine verheiratete Yogalehrerin. Und lebst in Hamburg. Du unterrichtest einen ziemlich guten Stil, finde ich, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal will ich noch ein bisschen mehr aus deinem Namen rausquetschen. Du bist verheiratet, seit wann?
Das sollte ich jetzt wissen, ne? Spontan. Seit 2012.
Okay, nee, das macht überhaupt nichts. Finde ich ganz gut, dass du da so ein bisschen wurschtig bist. Und unter Umständen hört dein Mann das ja auch gar nicht. Ist dein Mann auch Yogi?
Der ist im spirituellen Sinne bestimmt mehr Yogi als manch anderer, der auf der Matte steht und fleißig seine Sonnengrüße übt. Also im Sinne von rücksichtsvolles Verhalten, sich für andere Menschen einsetzen, wenn er will, auch Empathie. Aber für den ist Yoga tatsächlich indische Gymnastik auf einer überteuerten Plastikmatte.
du hast gerade schon so ein Schlagwort gegeben, denn ich weiß, dass du katholisch aufgewachsen bist und du hast gerade sowas wie im Grunde Nächstenliebe formuliert. Ist dieses Aufwachsen im katholischen Glauben, also wie hat dich das vorbereitet auf Yoga?
Also mir hat es Spaß gemacht, christlich und katholisch erzogen zu werden. Ich hatte eine fantastische Mama, ich hatte fantastische Großeltern und die haben mir das mit sehr viel Freude und echter Überzeugung und auch mit dem Augenzwinkern beigebracht. Also ich wusste schon als Kind, dass es sowas wie Homosexualität gibt. Ich wusste, dass es Transgender gibt. Ich wusste auch, dass das vielleicht von der katholischen Kirche als Institut nicht so gebilligt wird, aber da hat immer Oma gesagt, naja, in der Bibel steht, liebet einander und Jesus hat nicht gestottert, als er das gesagt hat und hat auch keine Anführungsstriche oder nichts in Klammern gesetzt.
Also muss ja sofort beim Vatikan petzen. Also deine Oma hat augenzwinkernd im Grunde einfach mal bestimmte fürchterliche Glaubenssätze des Vatikans einfach untergraben.
Ich glaube, dass es bei uns eine Grundethik gab und die stand über allem. Also die Grundethik im Sinne von Nächstenliebe und Toleranz. Mhm. Und dann kam der Glauben mit den Vorgaben, die man so im Christentum hat. Aber ich meine es mal ganz ehrlich, das macht ja auch Spaß. Also die Bibel zu lesen und auch in dieser Tradition zu leben, erstens mal, es ist super spannend. Da kommt ja alles drin vor. Ich meine, da kommt ja Liebe, da kommt ja Vergebung, da kommt ja Streit. Das ist ja wie bei GZSZ.
Ja.
Und es hat immer noch eine gute Moral, also die Geschichte.
Ja, also das finde ich ganz toll. Ich würde sagen, lass uns gleich einfach mal ins Alte Testament einsteigen. Altes oder Neues Testament, was ist dir näher? Natürlich das Neue.
Ich bin ja schon froh, dass es ein Neues gibt, ne? Also ja. Ein Upgrade, also dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist mir ein bisschen zu Das ist mir zu gewalttätig.
Wir könnten jetzt aber einen kurzen Schlenker machen, weil dein Mann Serbe ist, zum Jugoslawienkrieg. Das machen wir aber nicht, weil hier geht es ja um Yoga. Ich will aber nochmal zurück auf das Augenzwinkernde, denn das spüre ich auch in deinem Unterricht, dieses Augenzwinkernde Unterrichten. Hast du auch augenzwinkernd gebeichtet? Ich fand es immer wahnsinnig schwierig, da irgendwas von Bedeutung zu beichten. Was hast denn du so gebeichtet?
Naja, als Kind eher so die kleinen Sachen, wie ich habe Mama angelogen oder Hausaufgaben nicht richtig pünktlich gemacht oder so Kram. Aber ich hatte auch da Glück, dass wir da einen guten Priester in unserem Dorf hatten, weil, ich hole kurz aus, bei uns gab es sowas wie die Bank der gefallenen Jungfer. Das kennt man, glaube ich, in Hamburg gar nicht. Das war die Bank, wo die Frauen sitzen mussten, die unehelich ein Kind geboren hatten.
Doch, die gibt unabhängig es, die gibt es, die steht, glaube ich, einfach in der Herbertstraße in St. Pauli.
Und auf jeden Fall mussten da die Mädels und Frauen Platz nehmen und die durften auch keine Kommunion empfangen. Und
du meinst, du musst das dazu sagen, weil ich kenne das tatsächlich auch nicht. Diese Kommunion Bank steht in der Kirche.
In der Kirche, ja. Tatsächlich war das bei uns auf dem Dorf so, dass mit jeder wusste, die hat gesündigt und hat ein Kind außerhalb der Ehe geboren. Unabhängig davon, wie das Kind entstanden ist. Und der Pfarrer, an den ich mich erinnern kann, das war der Erste, der diese Bank rausgerissen hat und gesagt hat, in meiner Kirche ist für alle Platz. Jetzt bin ich auch noch ein Scheidungskind. Das heißt, meine Mama lebt sie ja auch noch in Sünde, weil sie sich hat scheiden lassen. Mhm. Und das sehr begründet, ohne da jetzt zu weit auszuholen. Mhm. Und das war so, wo ich dachte, okay, es gibt sowas wie Tradition und Brauch in der Kirche und feste Regeln. Aber es gibt auch sowas noch wie Herz am rechten Fleck. Mhm. Und dass manchmal vielleicht dieses Gefühl von alle sind gleich und eine übergeordnete Ethik und Toleranz auch über diesem ganzen strengen Refugium der katholischen Kirche steht.
Hätte es da auch die Möglichkeit gegeben, weil du von einem Dorf sprichst, man stellt sich natürlich gleich vor, dass es dann eher schwierig ist, da nicht mitzumachen, hätte es auch die Möglichkeit gegeben, da auszuscheren, also kein weißes Spitzenkleidchen, keine Kommunion, keine Firmung, wäre das auch möglich gewesen?
Oh, ich weiß es nicht. Also es gab dann bei uns irgendwann, ich bin ja 83 geboren, dann kam ja irgendwann die Wende und da kamen ja dann viele aus dem Osten, um mal so Klischees zu bedienen. Mhm. Und die waren ja in der Regel Protestanten. Mhm. Und die kannte man schon. Und ich weiß auch, dass es damals tatsächlich ein Thema war. Also so, Gott, was machen wir jetzt mit denen in der Grundschule? Dürfen die jetzt bei uns mitmachen oder wie ist das so? Mhm. Ich weiß nicht, wie das Dorf reagiert hätte, aber meine Familie hat mir die Wahl gelassen. Also ich war zum Beispiel auch Messdienerin und auch freiwillig und habe dann aber auch irgendwann mit Eintritt der Pubertät und als die Jungs und Partys interessanter waren, durfte ich auch aufhören.
Ja, ich finde, dass auch selbst das sieht man bei deinem Unterricht, da mischt sich doch einiges, verschiedenste Ebenen. Wie war das für dich, das Dorf zu verlassen und dann in die Großstadt zu ziehen?
Ich habe das ja in Etappen gemacht. Ich bin mit 17 von zu Hause raus. Also gar nicht, weil das so schlimm war oder so stressig oder krach oder so, sondern ich war damals verliebt und hatte die Möglichkeit, mit meinem Freund zusammenzuziehen und habe dann die Chance natürlich genutzt und bin in die nächstgrößere Stadt. Und dann habe ich da mit dem ein bisschen gelebt. Dann habe ich in ein paar Wohnungen alleine gelebt. Bin so ein bisschen Streuner vom Typ.
Wo sind wir denn? In welchem Bundesland? Also wenn du sagst...
In Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz, wo man sagt, gewisst und gedenkt und es hat geschneit. Mhm. Und so ganz kriege ich das auch nicht weg. Mhm. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und bin seinetwegen, aber auch, weil ich Lust hatte, auf Veränderung nach Hamburg gezogen.
Und findest du da, hast du da so eine kleine dörfliche Ecke? Ist das auch was gewesen, was du im Yoga gesucht hast, ein Zuhause?
Oh, ich hab ja gar nicht Yoga gesucht. Ich wurde ja, ich glaube, das weiß, oder manche kennen es von meinem Yoga Easy Intro Interview. Ich wurde einfach mitgeschleppt in einem Fitnessstudio und ich dachte,
das hat dir nicht gefallen.
Das war nach einem Tanzworkshop, ja. Und das war so, okay, damit der Muskelkater irgendwie nicht so schlimm ist den nächsten Tag. Ja, und ich dachte tatsächlich, oh ey, diese Rumsitzerei und warum schnaufen die alle so doof? Und mir ging das richtig auf den Keks. Aber das Gefühl danach war tatsächlich danach wesentlich besser als vorher. Ich wusste nicht, was besser war, aber ich dachte, okay, ich gebe der Sache vielleicht nochmal eine Chance.
Du hast in diesem Interview, von dem du sprichst, bei uns im Yoga Easy Magazin, hast du auch das Wort infiziert benutzt. Ja. Das hört sich für unsere Corona-Ohren natürlich ein bisschen komisch an. Aber wieso infiziert? Weil das klingt so ein bisschen so, als hättest du gar keine Wahl gehabt. Also als hättest dich dann doch irgendwie umgerissen nach dem zweiten, dritten Mal. Und kannst du dieses Gefühl nach den ersten paar Stunden, wo du dann gedacht hast, das will ich jetzt doch genau wissen, kannst du versuchen, das etwas genauer zu beschreiben? Was hat dich da so infiziert?
Mich hat der Lehrer infiziert. Der hieß Hubi. Hubert, also Hubi. Und der hat einfach immer in seinen Einführungen sehr authentisch für mich sehr komplexe Dinge in einer einfachen Art und Weise beschrieben. Und das mochte ich sehr. Also der ist gar nicht so, das hatte eine Tiefe, aber das hat mich auf eine Art und Weise abgeholt, wo ich dachte, ja, damit kann ich was anfangen. Also dass es zum Beispiel Geduld ist, nicht, auf die großen Dinge des Lebens zu warten, sondern einfach nur an der Kasse zu stehen und friedlich mit dieser Situation umzugehen, dass die Oma, die Alte, vielleicht noch ein bisschen länger im Geldbeutel rumkruscht und man vielleicht die Chance nutzt, sich umzugucken und mit irgendjemandem freundlichen Austausch zu haben. Und das war so was, wo ich dachte, ja, damit kann ich was anfangen, weil ich bin vom Typ vielleicht eher ein ungeduldiger Mensch. Deswegen kann ich in meinen Stunden solche Themen wie Ungeduld und gestresst sein und Zorn und Wut, glaube ich, sehr authentisch behandeln, weil das Themen sind, an denen ich arbeiten muss. Und das habe ich bei dem gespürt.
Also du warst auf der Suche nicht nur nach etwas, was den Muskelkater lindert, sondern auch tatsächlich nach, Lebensweisheiten, nach dem, was die fernöstliche Philosophie ja eben so zu bieten hat, an Wissen, wie man einfach dann den Alltag und das Leben meistert. Das hat dich angesprochen.
Ja, ich glaube, ich habe es nicht gesucht, aber ich habe es gefunden. Das war, also für mich war das auch immer eher so Gymnastik und Verrenken und so. Und dann bin ich einfach mehrmals in den Unterricht von diesem tollen Lehrer gegangen und habe gemerkt, okay, da steckt noch was dahinter. Und das auf eine nicht scheinheilige Art und Weise, so wie ich das dachte. Ich dachte immer, das sind so die super Gechillten und die lächeln alles weg. Und für mich hatte das immer so ein bisschen was Unehrliches, wo ich dachte, ich kaufe denen das nicht ab. Die stehen doch auch manchmal auf und sind einfach doof gelaunt und wissen nicht warum oder so. Oder die macht das doch bestimmt auch wütend. Und dann haben die immer dieses komische Lächeln. Und das hatte der nicht. Der hatte sowas wie, du darfst in der Position denken und einfach denken nochmal, scheiße, ich find's doof, ja. Und gucken, was passiert. Und ich habe das nicht gesucht, aber ich habe es gefunden und dachte, ah ja, cool, jetzt wo es da ist, kann man es ja auch annehmen, ne?
Was hatte denn Yoga für dich, also warst ja Tänzerin, noch zu bieten? Also wie schwer war die oder wie schön oder gab es sogar sowas wie Erleichterung von der Darstellung, wo alles nach außen geht, im Tanz nach innen zu gehen? Wie war dieser Schritt?
Naja, Tänzerin, also ich war immer tanzinteressiert und es war so mein Hobby. Ich habe, bevor ich hauptberuflich Yogalehrerin wurde, habe ich in der Gründer Psychiatrie gearbeitet mit Alzheimer erkrankten Menschen und davor in so Reha-Kliniken mit querschnittsgelähmten Menschen. Mhm. Und da braucht man natürlich, du brauchst für den Beruf eine gewisse Stabilität, weil die Menschen fordern dich körperlich, mental und die saugen natürlich auch energetisch an dir. Und ich habe im Yoga gespürt, dass das eine gute Methode ist, sich selbst aufzutanken.
Ist das was, was du jetzt in dieser Zeit auch benutzt? Also hast du das Gefühl, du brauchst mehr Yoga als sonst?
Ich habe ganz in der Anfangszeit, als die ersten Nachrichten kamen und als es erstmal so ins Bewusstsein kam, das ist ja nicht irgendwo da in Asien, auf einem anderen Kontinent, sondern das ist hier. Und auch als der Lockdown kam, gemerkt, dass ich ziemlich stark, ehrlich gesagt, die Verbindung zum Yoga verloren hatte und erstmal sehr in meinen weltlichen Strukturen, also wie geht es mit meinem Job weiter, wie geht es mit meiner Familie weiter, wie überhaupt, und hatte bestimmt so 10 Tage, 14 Tage eine kleine Schockstarre. Mhm. Und war tatsächlich in diesem Karussell und habe dann auch erstmal so, ich musste mit mir selbst schimpfen und denken, bist du jetzt Yogalehrerin oder nicht? Und ist nun dieses Yoga mehr als indische Gymnastik oder nicht? Ich konnte das mit Ja ganz klar beantworten für mich und dachte so, okay, jetzt praktizier doch mal das, was du sonst immer predigst. Jetzt glaub doch mal selbst an deine eigenen Weisheiten.
Ja.
Und dann habe ich eigentlich ganz gut die Kurve gekriegt. Also nicht eigentlich, sondern ich habe die Kurve gut gekriegt.
Und wie geht es dann wieder zurück? Also das ist der Schritt von außen nach innen. Du hast dich daran erinnert, was Yoga eigentlich zu bieten hat. Hast dich selber wieder so an den Haaren da rausgerissen. Das ist ganz schön, wenn Lehrer diese Erfahrung machen, das kenne ich auch, dass das tatsächlich gar nicht übel ist, was man da eigentlich macht. Wie ist es dann im Umkehrschluss? Also du sprichst auch manchmal über, ja nicht gerade Aktivismus, aber so, dass es wichtig ist, sich auch für Dinge einzusetzen. Tust du das gerade oder was bedeutet das für dich, dass das Yoga nicht nur auf der Matte stattfindet?
Naja, also manche, die ja so ein bisschen mich verfolgen, die wissen ja, dass ich mich für Obdachlose einsetze. Über eine Begegnung mit einem Hinz- und Kunstverkäufer, mit dem ich mich über die Jahre angefreundet habe, der immer bei Edeka stand und auf meinen Hund aufgepasst hat, damit der nicht geklaut wird. Und so ins Gespräch mit dem gekommen bin, weil ich vielleicht auch früher so ein bisschen die Vorurteile hatte, naja, wir leben in Deutschland, niemand muss auf der Straße schlafen oder landen. Und wenn jemand nur will, dann kann jeder hier was erreichen. Und durch diesen netten, tollen, schlauen Menschen gemerkt habe, nee, ist es nicht. Keiner ist sicher und wir sind alle so ein bisschen Vogel auf dem Drahtseil. Und wenn du in der Position bist, dass du stabil im Leben stehst, dann ist es nicht nur ein Privileg, sondern vielleicht auch die Aufgabe, anderen zu helfen und darüber hinaus auch die Freude, anderen zu helfen. Das macht richtig Spaß, wenn man das Gefühl hat, man kann was bewegen. Und ich freue mich, helfen zu können und der, der Hilfe bekommt, freut sich natürlich auch und es multipliziert sich einfach die Freude. Mhm. Und aktuell ist es so, dass ich den Elbschlosskeller auf St. Pauli unterstütze. Das ist so Hamburger Berg in einer ziemlich bodenständigen, freundlich ausgedrückten Ecke. Manche würden auch leicht asozial dazu sagen. Und den gibt es schon seit 70 Jahren. Der war noch nie geschlossen. Da gab es auch die letzten 70 Jahre irgendwie kein Schloss. Also diese Kneipe hatte kein Schloss vor der Tür. Die war immer offen. Und die setzt sich für Obdachlose ein und nutzt diese Zeit, wo sie jetzt nicht öffnen dürfen, um Suppen, warme Klamotten, Schlafsäcke an Obdachlose zu verteilen. Und daraus ist echt eine gute Sache geworden, weil jetzt zum Beispiel auch öffentliche Badeanstalten ihre Duschanlagen zur Verfügung stellen, sodass sich die Obdachlosen auch waschen können, weil es waren ja auch die ganzen Notunterkünfte in Quarantäne.
Ja, genau. Ja, das war ein riesiges Problem, natürlich, weil die konnten ja selber die ganzen Vorschriften nicht einhalten. Bei uns auch in Berlin, ganz großes Problem. Wie heißt diese Kneipe nochmal?
Elbschlosskeller. Das ist Hamburger Berg. Und
Großartig.
Ich weiß nicht, in der wievielten Generation. Es ist also richtig, richtig toll.
Ja, großartig.
Und alles sagt Paulianer. Und ich finde es schön, auch zu merken bei den Leuten, die vielleicht nicht so viel haben oder bei denen es gerade so reicht, dass wenn es drauf ankommt, dass die zusammenhalten.
Man kauft dir das sofort ab, Isabel. Also das ist richtig inspirierend, dir da zuzuhören. Vielen Dank für diese Geschichte. Jetzt erzähl mir bitte noch, wenn du heute zur Beichte gehen müsstest, du scheinst nur Gutes zu tun. Gäbe es trotzdem irgendwas, was du beichten könntest?
Natürlich, aber das Schöne ist ja, Beichte ist ja geheim.
Ach komm, uns kannst du es doch sagen. Hier hören ja nur so ein paar hunderttausend zu.
Ja, genau.
Isabel, deine letzte Sünde.
Meine letzte Sünde. Oh Gott. Will ich die verraten? Ich glaube, meine letzte Sünde, die ist nur sowas, Kiki. Das ist sowas wie, meine Mama hört das bestimmt. Es war tatsächlich meine Mama. das war du, ich habe gleich einen FaceTime-Termin, ich rufe dich danach an. Und ich hatte aber einfach keine Lust, mit ihr zu sprechen. Mama, ich habe dich lieb, ich bin dein einziges Kind, vergiss das bitte nicht.
Du
hast nur mich.
Ja, ich das wird sie ganz sicher, ich bin auch Mutter, das wird sie dir natürlich verzeihen. Und ihr telefoniert dann einfach ein anderes Mal und dann bist du auch konzentriert oder präsent, wie wir Yogis sagen. Letzte Frage, willst du später in einem Dorf alt werden oder bleibst du in der Stadt? Und wie sehr ist die Yoga-Szene in Hamburg eigentlich ein Dorf?
Oh, dafür, dass es nur eine Frage war, hatte die viele Kommas. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich finde es immer wieder schön, wenn ich in die Pfalz komme, in meine Heimat, in die Dörfer, wo meine Großeltern leben, wo meine Mama lebt. Meine Mama lebt in Kuhhardt. Google es. Dieses Dorf gibt es wirklich. Kuh und Hart zusammengeschrieben. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner es hat. Es ist
Moment mal, wie viele Silben hat denn dieser Ort überhaupt? Und den gibt es?
Den gibt es tatsächlich. Okay. Kuhhardt. Also Kuh, das Wort, und dann nochmal Hart hinten dran. Ja. Es ist Kracher. In dem habe ich zeitweise auch gelebt. Aber gut. Ich finde es immer wieder total schön. Aber ehrlich gesagt finde ich das schön, weil die Landschaft ist schön, meine Familie ist da, meine engsten Freunde sind da. Also nicht engsten, aber die längsten. Ich habe hier auch sehr enge Freunde, aber die, die man halt von klein auf kennt.
Ja.
Es ist aber immer wieder auch schön, über die Elbbrücken zu fahren und nach Hamburg reinzukommen. Du, ich weiß das nicht. Ich weiß auch nicht, ob Deutschland das ist, wo ich... Weißt du, man muss ja nicht irgendwo sterben, nur weil man da geboren ist. Ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass ich, wenn ich alt und runzlig bin, sage, trag mich bitte da auf den Friedhof. Ich könnte mir aber auch vorstellen, was ganz anderes. Und Hamburg ist ein Dorf, Yoga-Szene. Ja, aber ich glaube, das ist überall. Also selbst wenn man innerhalb von Deutschland irgendwie so ein bisschen auf Yoga-Konferenzen ist, in Workshops ist, du triffst immer irgendwo irgendjemanden, den du kennst.
Denn in diesem Dorf
Nette, finde ich.
Oder in dieser Hamburger Yoga-Szene stelle ich mir vor, dass es so ist wie jetzt überall bei den Yogis, dass es da zwei eine Front gibt und zwei Meinungen, nämlich Yoga-Studios sollen schnell wieder aufmachen. Nein, Yoga-Studios sollen noch nicht aufmachen. Und jetzt will ich noch wissen, als allerletzte Frage, was ist deine Meinung?
Ja. Also ich bin da aus, also mein Berufskonzept ist ein anderes. Ich habe ganz viel Personal Training.
Ja.
Ich habe ganz viele Athleten, die ich betreue. Von da sind da auch nochmal ein bisschen andere Gesetzesgrundlagen. Also Profisportler,
ja,
die wahrscheinlich früher in ihr Training wieder einsteigen dürfen unter gewissen Voraussetzungen als der Breitensport. Und von da habe ich jetzt keine geschäftsorientierte Meinung dazu. Ich glaube aber grundsätzlich, dass wir ja auch wissen, dass Stress den Körper auch krank macht. Ich weiß, dass viele Menschen, die in meinem Bekanntenkreis an Corona erkrankt sind, also viele, die ich kenne, dass sie alle gesagt haben, dass das Schwierigste daran war, diese Diagnose, es ist Corona. Mhm. Du kannst alle anstecken. Du bist jetzt dem Tode geweiht. Und ich glaube, dass da Yoga ein patentes Gegenkonzept wäre, um den Leuten ein bisschen diese Angst zu nehmen. Aber es müssen natürlich andere Hygienevorkehrungen getroffen werden und Abstandsgebote und so.
Also Gott sei Dank müssen wir das jetzt nicht, wir beide jetzt hier nicht entscheiden.
Entscheiden.
Gott sei Dank gibt es Online-Yoga. Viele Studios sind sehr erfolgreich mit ihren Online-Yoga angeboten. Und Gott sei Dank gibt Yoga Easy und wunderbare Videos mit dir. Zum Beispiel dieses eine lustige Alleskönner-Video. Das mag ich sehr gerne. Hast du irgendeine Asana, die du uns jetzt noch ans Herz legen willst für diese schwere Zeit?
Eine Asana? Oh, ich finde es auch immer wieder so komisch. Ein Ding, also aus diesem großen, perfekten, großartigen Konzept dieses Yogas, dann immer diese eine Asana rauszupicken, weil es ist ja nun mal die Lehre eines ganzen Systems und einer Einheit und ich finde es tatsächlich schön, wenn Dinge ineinander übergehen. Dann würde ich sagen, nicht eine Asana, sondern den Sonnengruß.
Isabel, vielen, vielen Dank Und viele Grüße nach St. Pauli zu deiner Kneipe und an deinen serbischen Mann und an deine reizende Mutter. Und bis hoffentlich bald hier bei mir oder auf der Matte oder digital bei Yoga Easy. Einen schönen Abend wünsche ich dir noch.
Wünsche ich dir auch. Tschüss.
Bye, bye.
Wenn du mit Isabel üben möchtest, dann geh zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 1000 Videos und übe ihren genialen Alleskönner-Flow oder Soft-Detox-Yoga. Teste uns 2 Wochen gratis auf yogaeasy.de/podcastgutschein.
Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen gratis Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns dann eine E-Mail schickst mit einem Screenshot deiner Rezension, und zwar an support@yogaeasy.de. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei Stitcher, Soundcloud, iTunes oder Spotify. Bye, bye.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.